Dankeschön. Ja, Dankeschön für die Vorstellung und einen schönen guten Nachmittag auch von mir. Ich freue mich, dass Sie alle noch so mit am Ball sind. Sie haben ja schon ein bisschen was hinter sich. Wir sind ja jetzt so der letzte inhaltliche Schwerpunkt und sage herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde, zu unserem Podcast Die Arbeitswelt von morgen. Und ich freue mich ganz besonders über dieses Thema, weil ich bin eigentlich die Arbeitswelt von morgen und ich war das gefühlt schon immer. Ich bin nämlich Journalistin und war als solche einmal fest angestellt und das war in meinem Volontariat, also auf der Journalistenschule. Ansonsten war und bin ich immer frei unterwegs, gerade so als Newcomer, als wenn man zu den Jungen gehört, dann durfte man sich im Prinzip freuen, dass man überhaupt in den Medien was machen darf. Wollt ja jeder, ja, und dann musste man halt erstmal ein bisschen Gas geben, also Praktika, in der Hoffnung, dass das dann in freie Mitarbeit mündet und man dann irgendwann auch mal ein bisschen Geld verdient für das, was man da macht. Das heißt natürlich viel Einsatz zeigen, weil man ja diese freie Mitarbeit auch unbedingt wollte. Überstunden machen, natürlich auch gerne am Wochenende, gerne. Ich mache auch mal die Spät- und am nächsten Tag die Frühschicht. Alles gar kein Problem. Das ist natürlich im Prinzip auch nur eine Seite der Medaille. Es gibt den großen Stab der Freien beim, ich spreche jetzt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wo ich viel beschäftigt war, wo ich mich auskenne, die haben natürlich auch die Festangestellten, die nach dem Arbeitszeitgesetz ganz ordentlich beschäftigt sind, ihre Ruhezeiten haben, ihren Ausgleich für die Schichtarbeit bekommen und nur unter ganz bestimmten Umständen auch mal Weihnachten arbeiten und so weiter. Aber, und das ist eben auch wirklich normal ein Stück weit, diesen großen Stab an Freien. Das sind meistens auch die, die das Programm machen. Festangestellt sind meistens die, die in der Verwaltung arbeiten, auch oft eben Ältere und dieser große Stab an Jungen. Das ist ein Stück weit normal, diese agile Arbeit, die kreative Arbeit, die flexible Arbeit, die selbstbestimmte Arbeit, zumindest mal theoretisch, von überall, von zu Hause, aus dem Sender, auf der Dienstreise, von unterwegs, wo auch immer. Und ein Stück weit ist das ja eigentlich schon sehr morgen und sehr übermorgen. Und das ist es sogar gestern schon gewesen. Ja? Also sehr, sehr modern. Und das fühlt sich auch mega an, wenn man 20 ist oder Anfang 30. Das ist total egal. Ja? Ich habe auch diese Freiheit sehr, sehr genossen. Aber wenn es dann natürlich zu so Themen kommt wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Teilzeit, eine Planungssicherheit, eine finanzielle Sicherheit, dann geht das ehrlich so. Ja? Und das ist es ja auch nicht, was wir meinen oder was wir uns wünschen, denke ich, wenn wir von der Arbeitswelt von morgen reden. Und ich hoffe auch ein Stück weit, dass wir das nicht bekommen, schon allein aufgrund des Fachkräftemangels, der ja vielleicht Arbeitgeber nochmal unter einen ganz anderen Zwang setzt, wäre vielleicht ein Thema, was wir auch gleich diskutieren wollen. Wir wollen fragen, wie sieht sie eigentlich aus, die Arbeitswelt, die alle glücklich und zufrieden macht, zumindest mal so glücklich und zufrieden wie möglich. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört, das würde ich gerne noch vertiefen. Was erfüllt einen eigentlich von seiner Arbeit? Was ist das denn, was einen so glücklich macht und beglückt dabei? Und wie sind wir eigentlich aufgestellt in Deutschland für diesen Wandel, der ja in vollem Gange ist und der sich noch viel weiter drehen wird? Wie stehen wir da? Und das Arbeitszeitgesetz, ist das eigentlich noch so, wie wir das brauchen? Was müssten wir ändern oder müssen wir es vielleicht genauso lassen? Und dann natürlich die große Frage, welche Rolle Betriebsräte spielen können in dieser wandelhaften Zeit. Das ist jetzt der Fahrplan, die Roadmap für unsere Stunde, die wir jetzt haben. Ja, wie das so ist, man biegt mal ein bisschen links ab und mal rechts, dreht vielleicht auch mal eine Schleife. Wir gucken mal, wo wir am Ende rauskommen. Das hängt natürlich auch von den Teilnehmern ab, die Sie ja jetzt alle schon kennengelernt haben. Eine Runde, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Nicht nur, weil sie so unterschiedlich angezogen ist, sondern auch, weil sie inhaltlich natürlich von ganz unterschiedlichen Bereichen kommt. Ich freue mich als erstes auf die ehemalige Investmentbankerin, die heutige DJ, die ja selbst so einen spannenden und überhaupt nicht geradlinigen Weg hinter sich hat, Anne-Kathrin Oehlmann. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir sagen Anni O. Ja? Nochmal einen großen Applaus für Sie. Schön, dass sie da ist. Und ein Mann, der ja mit sehr viel Begeisterung und Leidenschaft noch immer in seinem Beruf steht, das sieht man schon allein am Output. Der ist ja wirklich enorm. Viele, viele, viele Bücher, die er geschrieben hat, die er immer noch schreibt. Comics ja übrigens auch dabei. Haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Seine kreative Seite kommt da zum Ausdruck. Und ein Zitat, was mir sehr, sehr gefällt, ist, wie er gerne genannt wird, ziemlich bester Freund der Gewerkschaften. Sie kennen ihn alle. Herzlich willkommen nochmal dem Arbeitsrechtler Professor Wolfgang Däubler.
Dankeschön.
Ja, und komplett wird die Runde durch einen Professor, der nicht weniger begeistert und mit Herzblut beim Arbeitsrecht mit dabei ist, an der TU in Darmstadt, genauso wie in Hessen, als Leiter der Rechtsabteilung bei der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände. Einen großen Applaus auch für Professor Franz Josef Rose. Wunderbar, ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind und würde gerne mit dem großen Thema Arbeitszufriedenheit einsteigen. Ich glaube, da haben wir hier, das war mal so meine These, drei Exemplare, die besonders glücklich mit ihrer Arbeit sind. Das kann man ja, ich glaube, im Durchschnitt, wenn man mal auf die Straße geht und fragt, was machen Sie eigentlich so glücklich oder sind Sie glücklich in Ihrem Beruf? Ich würde mal sagen, dass nicht alle da ja sagen. Und deswegen, weil wir ja ein Podcast sind und viele, die den Podcast dann einschalten, vielleicht auch vorher oder ganz bestimmt vorher die Beiträge nicht gehört haben, möchte ich gerne nochmal einsteigen mit der Frage, Anni, was dich aktuell heute glücklich an deinem Beruf macht, an deiner Arbeit?
Also eigentlich sind es witzigerweise zwei Dinge. Also einmal der Beruf an sich. Also ich liebe es, als DJ auf der Bühne zu stehen. Also es erfüllt ein gewisses Bedürfnis nach, ja, vielleicht Selbstdarstellung. Gleichzeitig liebe ich es, einen Raum an Menschen zum Tanzen zu bringen oder den gemeinsamen Nenner zu finden. Also so eine Art Gruppenhypnose vielleicht. Also Leute aus sich rauszubringen, sie in eine gewisse Stimmung zu versetzen. Gleichzeitig liebe ich aber auch die Arbeitsstruktur eines DJs. Also ich liebe auch, dass damit einhergeht, dass man in der Woche eigentlich sehr viele freie Tage hat. Also in der Regel habe ich Freitag und Samstag als Arbeitszeit, hin und wieder, so wie heute, dann auch mal eine Firmenveranstaltung oder so unter der Woche. Aber generell gibt es mir sehr viel Zeit für mich und ich habe über die Jahre herausgefunden, dass ich ein unglaubliches Bedürfnis nach nach Freiheits- und Selbstbestimmung habe und anscheinend auch sehr viel Zeit für mich oder einfach das Gefühl haben muss, dass ich über meine Zeit verfügen kann. Und je mehr davon weggenommen wird durch einen Job, desto unzufriedener werde ich. Eigentlich fast egal, welcher Job das ist.
Also wenn man es mal zusammenfasst, ist es eigentlich wenig Arbeit für viel Geld, was dein Ziel ist.
Genau.
Du hast ja geschildert, dass das ein relativ langer Weg war, mit auch durchaus Umwegen und so weiter. Würdest du denn sagen, dass du jetzt richtig angekommen bist, für jetzt und für die nächsten 30 Jahre? Oder schlummert da vielleicht noch eine Person in dir?
Absolut, das kann ich überhaupt nicht sagen, denn klar bin ich gerade DJ, aber nur, weil gerade die aktuelle Ausgestaltungsform von Anni ist gerade DJ. Aber das mag sich durchaus wieder ändern. Also wenn sich meine Bedürfnisse wieder ändern, kann sich das auch wieder ändern. Also ich studiere nebenbei wieder, ich studiere Psychologie oder was völlig anderes. Ich interessiere mich sehr stark für Psychologie. Ich habe eine Ausbildung als Hypnosetherapeutin gemacht, mal zwischendurch. Es kann auch sein, dass dieses Gleis mal irgendwann losgeht. Also ich denke, dass diese Wandlungsfähigkeit, aber es geht darum, dass ich ja keine vorgefestigten Ideen habe, sondern ich lasse mich wirklich einfach treiben. Ich lasse mich treiben und schaue, habe keine Ziele, sondern nehme einfach Gelegenheiten wahr. Und so, wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich das. Und das mag mich auch wieder in eine andere Richtung leiten.
Herr Professor Rose, haben Sie sich auch schon mal in Ihrem beruflichen Dasein treiben lassen?
Also ich will erstmal Ihr Eingangsstatement ein bisschen korrigieren. Also ganz euphorisch, wie Sie das gesehen haben, sehe ich meinen Job nicht. Es gibt auch Tage, die funktionieren. Ich glaube, wie bei jedem, man ist schon eigentlich zufrieden, wenn man überwiegend sagen kann, es ist so die richtige Berufswahl. Ich frage mich immer mal wieder, würdest du es so, wie du es machst oder gemacht hast, normal machen? Und da glaube ich schon, dass ich dann im Ergebnis sagen würde, ich bin anders als die Damen neben mir stärker sicherheitsgeprägt. Also ich habe immer geguckt, dass das, was am Monatsende aufs Konto kam, auch schön für den nächsten Monat ausreicht. Und was mir in der Tat aber Spaß macht, ist A, der Servicegedanke, dass ich den Unternehmen und den juristischen Kolleginnen und Kollegen in Hessen weiterhelfen kann und dann der politische Austausch hier in Berlin. Ich bin ja in der rechtspolitischen Funktion für die hessischen Verbände unterwegs. Das ist hier die Diskussion mit den Kollegen aus den anderen Bundesländern und der Politik an der Norm. Das macht schon unendlich viel Spaß.
Und war da irgendwann mal ein Raum, in dem Sie sich mal ein bisschen mehr haben treiben lassen und vielleicht auch mal in eine andere Richtung gegangen sind, wo Sie dachten, hups, ach Mensch, da schlummert
ja, auch noch. Ja, ich war zu Beginn meiner juristischen Zeit, war ich Mitarbeiter 2 Jahre lang in einem recht großen Anwaltsbüro in Düsseldorf, auch so ein wirtschaftsberatender Laden. Aber da habe ich dann in der Tat auch ein Korsett gespürt, so wie Sie es gesagt haben, wo man sagte, das ist auch in der Tat die Partnerschaft und das Geld nicht wert, um in dem Korsett zu bleiben. Und dann habe ich einfach mich umgeguckt und habe dann nicht zufällig, sondern bewusst suchend die Arbeitgeberverbandswelt gefunden. Ich bin dann eingestiegen in dem Frontgeschäft, also der unmittelbaren Firmenbetreuung und dann den Prozesstätigkeiten und bin dann irgendwann, als ich davon dann auch wieder, da hatte ich dann auch keine Lust mehr auf ein Abmahnverfahren und auf eine Kündigung, das war mir viel zu kleingeredet, das wollte ich dann nicht mehr. Dann bin ich dann nach Frankfurt gegangen und habe dann da in Hessen das Recht verwaltet und das macht jetzt, und ich wechsle auch nicht mehr.
Okay. Haben Sie so eine Sternstunde, so ein Wow-Moment in Ihrer Karriere, an den Sie vielleicht auch mal denken, wenn es Tage gibt, die nicht so doll sind?
Nö, da wüsste ich jetzt so spontan nichts zu berichten, wo ich sage, das wäre so euphorisch gewesen. Ich versuche mein Leben auch nicht über die Arbeit zu definieren. Also ich arbeite, das ist gut, das macht auch Spaß und davon lebe ich auch, aber das ist der Schwerpunkt.
Herr Professor Däubler, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie sind schon richtig lange dabei. Ja. Sie haben im Mai gerade Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Danke. Alles Gute, Gesundheit vor allen Dingen. Das heißt aber für Sie wirklich so alles andere, als sich jetzt mal auf der faulen Haut auszuruhen, was Sie ja nun wirklich eigentlich mal könnten. Sie arbeiten noch wirklich richtig viel. Und sagen Sie, warum tun Sie das? Weil Sie der Arbeit verfallen sind? Sie haben ja mal gesagt, der Deutsche ist der Arbeit verfallen, wie andere Leute der Sünde.
Ja, oder korrekt,
wirklich
korrekt.
So eine echte
französische Sprichwort.
Begeisterung. Ja, klar. Die machen Sie ja immer ein bisschen anders als wir. Aber, oder ist es echte, ist es quasi eine Sucht auf der einen Seite oder ist es eine echte Begeisterung, die sich dabei hält?
Also hin und wieder habe ich von Studenten in Bremen so eine Evaluation gekriegt und da stand des Öfteren drin, der macht es richtig gern und das merkt man in den Lehrveranstaltungen. Also bei mir ist es biografisch so gewesen, ich bin mit 31 Lebenszeitprofessor geworden in Bremen. Und es war durchaus ein Ziel, auf das ich diszipliniert hingearbeitet habe. Und dann habe ich mir gesagt, so und jetzt beginnt die Freiheit. Und dann habe ich allerdings die Freiheit jetzt nicht definiert, in dem Sinn, dass ich jetzt unterschiedliche Berufe mache, sondern ich habe gesagt, also ich bin Jurist, da fällt mir eine Menge an neuen Sachen ein. Das ist auch der Fall gewesen. Manche haben sich sehr geärgert über diese Geschichten, wobei man sehen muss, dass im Wissenschaftsbetrieb damals noch stärker als heute die Seite, die sich auf die Arbeitnehmer konzentriert und die Arbeitnehmerrechte wahrnimmt, im Wissenschaftsbetrieb sehr viel schwächer vertreten war als die Freunde der Arbeitgeberseite. Ja, und das führt dann dazu, dass man unheimlich viel Arbeit kriegt. Und Sie können ja nicht einfach, wenn ein Betriebsrat kommt und sagt, das ist also jetzt bei uns eine ganz schlimme Situation, können Sie jetzt nicht einfach sagen, also ich würde jetzt aber lieber spazieren gehen. Das können Sie nicht machen. Und deshalb ist man dann irgendwie in der Pflicht. Und mein Gedanke war natürlich auch immer ein politischer. Also ich wollte eigentlich eine bessere Bundesrepublik. Da ist nicht so fürchterlich viel rausgekommen. Aber ich wollte es. Ja? Und eines der Mittel in einem so verrechtlichen System wie in der Bundesrepublik ist natürlich das Recht. Das heißt also, große Reformen laufen bei uns im Prinzip nur, wenn das Bundesverfassungsgericht zustimmt. Mhm. Ja, sonst werden sie blockiert. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, also zu sehen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, auch Kontakte zu haben mit einzelnen Richtern, mit denen zu reden und auf diese Weise, sagen wir mal, ein objektives Bild von Problemen zu schaffen. Denn die Gefahr ist immer in unserer Gesellschaft, Sie haben da oben eine Reihe von Leuten, die an sich ganz vernünftig und wohlwollend sind, die aber das Leben der anderen überhaupt nicht kennen. Und ihnen das Leben der anderen ein bisschen näher zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe. Ja, und es macht auch Spaß. Ja. Und dann kann man sich in der Juristerei sehr viel neue Sachen einfallen lassen. Das ist keine langweilige Wissenschaft, das ist nicht trocken, ganz im Gegenteil. Hinter dem Recht stehen immer Menschen, die dieses Recht benutzen können. Ja. Und dann habe ich mich natürlich im Laufe des Lebens interessiert für ausländische Kulturen. Ich war in den 70er und 80er Jahren sehr viel in Italien, in Frankreich unterwegs, habe da noch heute viele Freunde. Und war dann in den 90er Jahren mehr in Lateinamerika durch subjektive Zufälle und bin später, also seither, mehr in China und Vietnam unterwegs. Mhm. Ja, und da lernt man natürlich viele Leute kennen, andere Formen des Umgangs, relativiert das, was man in der eigenen Erfahrungswelt bisher gehört hatte. Ja, und das ist eine Sache, die Spaß macht. Das ist gut so. Ja. Also insofern habe ich da keine Probleme
aktuell. Haben Sie sich denn jemals Gedanken um die Sicherheit gemacht?
Nein, also ich habe riesiges Glück gehabt. Denn wenn man mit ISO 30 Professor wird, ist man ja Lebenszeitprofessor und kann eigentlich den Job nur, der ja ordentlich dotiert ist, den Job kann man nur verlieren, wenn man silbernen Löffel klaut. Und ich habe keine silbernen Löffel geklaut und hatte auch nie diese Absicht. Ja? Und die Folge ist, dass ich immer eine relativ ordentlich ausgestaltete Grundsicherung hatte. Und das ist auch eine Frage der Zukunft der Arbeit und auch eine Frage ihrer gewissermaßen unabhängigen Existenz. Ja, man braucht eine Grundsicherung. Die muss nicht so hoch sein wie die meine. Deshalb spreche ich von Glück. Ja, aber die braucht man. Und wenn ich Angst haben muss, gewissermaßen ins Bodenlose zu fallen, und wenn ich keine Aufträge mehr habe, Hartz IV in Anspruch nehmen zu müssen, dann sieht das Leben bitter aus. Ja? Davor wäre mir Angst und ich habe mich auch immer bemüht, durchaus mit Erfolg, bei meinen Kindern, das so und Enkeln so zu machen, dass sie nie in diese Situation geraten können. Das ist ganz wichtig.
Es gehört ja aus meiner Sicht zumindest ein großes Stück Mut auch dazu, wenn man sagt, ich verwirkliche mich jetzt selbst, ich gucke nicht mehr auf die Sicherheit. Das ist ja das, was Sie eigentlich gemacht haben, was du eigentlich gemacht hast damals, als du deinen Merrill Lynch-Job aufgekündigt hast.
Das ist so witzig, weil ich bekomme das immer wieder, dass Leute sagen, boah, das war so mutig. Aber ich hoffe, ich habe ja gerade ein bisschen zeigen können im Vortrag, dass es für mich überhaupt gar kein Mut war. Es wäre für mich es hätte sehr viel mehr Mut erfordert, in dieser mich krank machenden Situation zu bleiben. Für mich war das kein Mut, sondern ich hatte einen so starken Drang, das Bauchgefühl wurde ja schließlich in richtige Notwendigkeit, meinen Kurs zu korrigieren. Das heißt, wenn jemand sagt, das war total mutig, ist es in der Regel ein Indiz dafür, dass diese Person nicht die gleichen Bedürfnisse wie ich teilt, sondern eher auf Sicherheit oder Vorhersehbarkeit aus ist, sodass, wenn sie meine Geschichte hört, denkt, oh Gott, bezieht die Person das auf sich und sagt, boah, für mich wäre das total mutig, aber für mich war es ja nicht. Und das sagt ja schon, dass verschiedene Menschen verschiedene Bedürfnisse haben.
Na gut, aber Geld zum Leben braucht natürlich jeder.
Ja, schon, ich meine, auch das, viele verbinden meine Geschichte immer mit dem Geld. Mir ging es eigentlich nie ums Geld. Ich habe das nicht wegen des Geldes gemacht, ich habe es wegen der Selbstbestätigung gemacht. Und ich habe mich auch nie, ich war ja zum Glück auch nie so lange dabei, um mich ans Geld zu gewöhnen, habe aber auch nie einen Lebensstandard, ich habe meinen Lebensstandard nie an das Gehalt angepasst. Das heißt, ich hatte ja, ne, wie gesagt, ich habe in einer 7er-WG gelebt, ich habe keine großen Ansprüche gehabt, deswegen war mir das Geld auch nicht wichtig. Aber es ist nicht so, dass mir Geld total unwichtig ist, wie Sie ja auch sagen, ich muss das Gefühl haben, dass ich genug Geld zum Leben habe. Wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich wirklich auch existenzielle Ängste. Aber ich bin alleinstehend, habe keine Familie, ich habe keine großen Ansprüche, ich wohne in der WG, ich habe keine großen Ausgaben. Das heißt, dementsprechend kann ich das Leben noch so leben, wie es ist. Aber wenn sich meine Ansprüche ändern würden oder meine Prioritäten ändern, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie innerhalb des Rahmens auch was daran ändern, um diese Bedürfnisse wieder zu erfüllen.
So klingt es auf jeden Fall sehr sinnvoll, wie du es so rund machst. Herr Professor Rosa, aber eigentlich für die meisten von uns ist ja Selbstverwirklichung schon ein Stück Luxus, oder?
Wenn ich das aufs Arbeitsrecht runterbrechen darf, natürlich. Wenn Mitarbeiter zufrieden sind, betrifft das immer zwei Facetten. Das eine ist der Job und das zweite ist das private Umfeld. Für den Job kann der Arbeitgeber deutlich mehr tun als für das private Umfeld. Da muss der Mitarbeiter schauen, dass er vorankommt. Aber wenn man es optimal trifft, dass der Mitarbeiter ein schönes Arbeitsumfeld, nette Kolleginnen und Kollegen vorfindet und dann auch im privaten Bereich gesettelt ist, dann ist das eine Win-Win-Situation, die optimal als zu bezeichnen ist. Ne?
Die das Ziel sein darf und kann. Wollen wir nochmal jetzt ein bisschen drauf kommen, was man heute und auch in Zukunft von Arbeit erwarten darf. Da bin ich nochmal ganz kurz bei dir und ich sage jetzt einfach mal so in deiner Generation, haben denn viele das so gemacht wie du aus deinem Freundeskreis und sind kompromisslos ihrer Leidenschaft gefolgt oder was ist es, was die mehrheitlich glücklich macht auf der Arbeit?
Ich glaube, die Kausalität ist andersrum, dass ich meistens innerhalb meines Freundeskreises Leute haben, die auch eher die Selbstverwirklicher sind, weil man sich einfach findet dann. Ne? Allein schon in den Hauptstädten. Ne? Ich habe jahrelang in London gelebt, ich bin jetzt in Berlin. Es zieht auch einfach die Leute an, die raus wollen, die was anderes wollen, die irgendwie mit den Mustern brechen wollen aus ihrer Kindheit oder aus den Vorgaben, aus den sozialen Prägungen. Das heißt, halb, aber auch. Ich habe tatsächlich auch, das ist witzig, weil ich habe ja in der Woche eigentlich eben Zeit und könnte Freunde treffen und da ist mir erstmal aufgefallen, dass eigentlich meine engsten Freunde doch alle einen Job haben, was man vielleicht gar nicht so denken würde. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Leute, die wirklich 5 Tage die Woche feiern und nur Party machen und das bin ich halt auch nicht. Ne? Also ist auch die Frage, ob das wieder zur Selbstverwirklichung zählt. Ne? Also wirklich quer durch die Bank, aber man muss schon sagen, dass ich wenig Menschen mit Familie und Kindern in meinem Umfeld habe. Allein der erste Schritt war ja schon aus meiner Heimat. Ich habe tatsächlich nur noch eine einzige Freundin aus meiner Schulzeit. Und sie ist auch jemand, der sehr flügge geworden ist, obwohl sie tatsächlich jetzt Familie und Kind hat. Aber sie wohnt auch nicht mehr in Dortmund, meiner Heimat. Das heißt, ich habe keinerlei Kontakt mehr mit Freunden, die wirklich in der Heimat geblieben sind und da sich niedergelassen haben. Da fängt es ja schon an. Und dann von da an macht man ja, international ist ja nochmal was anderes, dann macht man ganz neue Freundeskreise halt.
Gut, ich versuche mir so ein bisschen auf die Spuren der jungen Generation zu begeben, da wo Sie Berührungspunkte haben und hatten. Was denken Sie, was ist den jungen Leuten heute wichtig am Job? Wonach fragen die Arbeitgeber?
Also ich glaube, heute ist es durchaus wichtig, dass man Spielräume hat am Arbeitsplatz. Also nicht gewissermaßen vorgefertigte Muster nachvollziehen muss, sondern dass man sagen kann, gut, ich habe zeitliche Spielräume, ich habe aber auch inhaltliche Spielräume, wie ich was machen kann. Ja? Ich kann mir was einfallen lassen und habe die Chance, dass ich dafür Anerkennung kriege. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die junge Generation, wenn ich das richtig sehe. Mhm. War auch für mich immer wichtig, völlig klar. Und also die Grundhaltung, ich muss gewissermaßen einen vorgegebenen Lebensweg gehen, ja, die ist mehr oder weniger verschwunden heute. Ja? Mhm. Man will natürlich Sicherheit und so, das ist klar, insbesondere wenn man eine Familie hat. Aber man hätte gern die Sicherheit plus einem Stück Freiheit, Entscheidungsfreiheit, es so oder anders zu machen, ja, sich auch mal einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Das ist, glaube ich, schon in der jüngeren Generation, wenn ich an meinen Sohn denke, ist das also schon verankert.
Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Sie sind ja ganz eng in Kontakt mit den Unternehmen.
Ich denke schon. Mit dem Personaler. Wenn man so das Einstellverhalten der Großkanzleien sieht, früher war es so viel Arbeit, wenig Urlaub, aber ganz viel Geld. Und das hat sich elementar gewandelt. Das Geld ist stark zurückgegangen. Die Urlaubstage sind stark hochgegangen. Und die Flexibilität der Arbeitnehmer am Arbeitstag hat auch unendlich gewonnen. Also dieses nur noch das Geld in den Vordergrund setzen, das hat sich super ganz stark zurückgedrängt und ist in starke Work-Life-Balance umgewandelt worden.
Das kann ich auch total unterstützen, so von den Leuten, die ich kenne, die eher runter reduzieren, ja, von Stunden zum Beispiel und dann auch weniger Geld in Kauf nehmen. Gucken wir mal ein bisschen die Realität an. Wir sind ja gerade in diesem viel zitierten Wandel, Digitalisierung, Arbeit 4.0 und da geistern wahnsinnig viele Worte rum. Agile Arbeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, natürlich Homeoffice haben Sie auch schon angesprochen, Erfassung der Arbeitszeiten. Aus reinem Eigeninteresse würde ich gerne mal mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf anfangen. Wie stehen wir denn da heute?
Also wir stehen sicher besser da als vor 30 Jahren. Aber es ist natürlich immer noch eine ziemlich starke Ungleichheit vorhanden. Mhm. Ja, das heißt also, die Kindererziehung und die Hausarbeit ist immer noch weitgehend Sache der Frauen, rein faktisch. Und insofern stellt sich da das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie natürlich sehr viel stärker als bei den Männern. Und das ist eine traditionelle Struktur, wo ich mich daran erinnere, als unsere Tochter 5 Jahre alt war. Da habe ich sie bei uns, kleiner Ort bei Tübingen, vom Kindergarten abgeholt. Und ich war der einzige Mann, der sie abgeholt hat, ungefähr ein Dutzend Frauen aus dem Dorf, die mich sehr misstrauisch beäugt haben. Was ist mit dem? Ist der arbeitslos oder ein bisschen gestört oder will er abwandeln? Ja, also es gab also lauter wenig schmeichelhafte Vermutungen. Und es hat sich dann rumgesprochen im Dorf, dass ich einen etwas atypischen Beruf habe. Und dann, okay, hat man das irgendwie akzeptiert. Aber gleichzeitig hat auch mal selbst meine eigene Schwiegermutter zu mir gesagt, du Armer, wenn dir auf der Reise ein Knopf weggeht, wer näht ihn dir an? Ja, also das ist auch, sagen wir mal, symptomatisch, ja, für eine bestimmte Haltung über die Arbeitsteilung in der Familie. Und da sind wir, glaube ich, heute insbesondere im städtischen Bereich weitergekommen in den letzten 30 Jahren. Aber weiterkommen heißt nicht Gleichberechtigung, sondern heißt vielleicht statt 95:5 heißt es jetzt halt 70:30. Ja? Hm. Positiv ausgesprochen. Ne? Also so würde ich sagen, ist die Situation.
Ja, also ich überlege gerade, wenn ich meine Tochter vom Kindergarten abhole, also ich treffe schon auch viele Männer.
Mittlerweile.
Ja, 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 ja.
Aber in Dusslingen also hätte sie damals eben keine getroffen, bis auf mich.
Ja, und ich muss aber auch sagen, dieses Recht auf Kinderbetreuung ab einem Jahr, das gibt es ja seit 2013, das funktioniert definitiv in Berlin nicht. Also da gibt es viele, die finden einfach keine Kinderbetreuung. Das finde ich schon sehr besorgniserregend. Herr Professor Rose, was haben Sie denn für Erfahrungen mit den Unternehmen, die Sie beraten? Wie aufgeschlossen sind die jungen Müttern gegenüber? Was hat sich da getan? Gibt es da Neues, Bewegendes, Attraktives also, im Angebot?
Zunächst ist in der Grundtendenz, Professor Däubler zuzustimmen, wir haben in Deutschland ein tradiertes Rollenverständnis. Männer machen so einen Pseudo-Monat Elternzeit. Dann hören die auf mit der Elternzeit, das Rest macht die Frau. Und dann muss halt, dann kommt der Konfliktfall dazu, es halten ja immer weniger Beziehungen durch. Das heißt, dann ist die Mutter alleinerziehend und hat nicht den Partner, der dann mal das Kind von der Kita abholen kann, sondern muss es selbst tun. Und dann müssen halt betriebliche Lösungen gesucht werden. Und natürlich, je größer ein Unternehmen ist, desto mehr ist es möglich, auf die jungen Mütter zuzugehen und dann so flexible Arbeitszeitmodelle zu stricken, die dann machbar sind. Aber es gibt auch Grenzen. Ich habe einen Fall vom Flughafen in Frankfurt erlebt. Da war diese Counter, die man so kennt, wenn man das Köfferchen abgeben will, um zu verreisen. Da waren 6 oder 7 Leute, die das sich teilen mussten. Und dann war eine Dame und sagte, sie könnte keinen Wochenenddienst mehr machen. Und dann sagte der Arbeitgeber, wenn der Rest das mitmacht, ist mir das egal. Und die anderen waren natürlich überhaupt nicht begeistert. Ne? Die haben gesagt, das machen wir nicht. Und dann ist es dann zum Ergebnis gekommen. Der Arbeitgeber hat gesagt, könnt ihr im Team lösen? Und wenn ihr es im Team nicht lösen könnt, dann muss ich es lösen. Und das ist dann keine schöne Lösung. Und dann hat die Dame ihren Job verloren. Weil es ist halt kein Wunschkonzert. Wenn sich jeder die Arbeitszeit aussuchen kann, wird beim Opel kein Auto zusammengebaut. Dann ist keiner am Band. Das geht nicht. Es muss irgendwie ein gewisses Maß jeder muss an seinem Ort sein und seine Arbeit erbringen, schon da sein. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, und ich sag mal gerade, das wurde ja auch in der Pause angesprochen, das Ringen um Fachkräfte, das sind ja, also die Frauen werden ja händeringend gesucht. Die würden wir ja in der Industrie einstellen, noch und nöcher, wenn wir sie denn kriegen könnten. Und dann versuchen wir natürlich auch im Rahmen dessen, was geht das, da was machbar zu machen.
Ja, dann müsste doch mal machbar sein, nicht am Wochenende zu arbeiten, oder?
Ja, aber es muss einer, aber sie stellen ja nicht zusätzlich einen ein. Das wäre ja die Konsequenz, wenn die anderen nicht mitmachen würden.
Aber mir scheint es jetzt aber auch ein bisschen einfach zu sein, und einigt euch mal untereinander und dann ist es mir egal. Also muss man da nicht ein bisschen kreativer sein?
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Naja, aber wenn man diese Fachkräfte haben will, muss man, nochmal die Frage, muss man nicht einfach ein bisschen kreativer sein als Arbeitgeber?
Bis es betriebsökonomisch sinnlos wird. Dann, so lange kann man es machen, ja.
Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Homeoffice haben wir schon mal angesprochen. Herr Rose hat schon gesagt, er ist prinzipiell dagegen. Herr Professor Däubler, gegen das Gesetz, genau, gegen den gesetzlichen Anspruch. Wie sehen Sie das, Herr Professor Däubler? Sollte es den geben, wie es den ja in den Niederlanden schon gibt?
Es gibt ihn auch nicht so hundertprozentig in Niederlanden. Das ist auch nur ein Verhandlungsgegenstand. Und die Verhandlungen können dann dazu führen, dass man einen solchen Anspruch schafft. Und das halte ich auch hier für die vernünftigste Regelung. Also man kann nicht jede Arbeit nach Hause verlagern. Und da muss man sich einigen im Betrieb. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man über diese Frage Mitbestimmungsrecht schafft. Also wenn wir einen Gesetzgeber hätten, was wir nicht haben, der gerne mal neue Mitbestimmungsrechte schaffen würde, könnte man sagen, okay, die Frage des Homeoffice ist mitbestimmungspflichtig, kommt in den Katalog des § 87 rein und dann kann man sich da verständigen, ob man das macht oder nicht. Es gibt viele Arbeitgeber, die sagen, das ist eine gute Sache, das kann man machen. Für die Arbeitnehmerseite ist die Gefahr dabei, dass man im Prinzip sich wechselseitig völlig aus den Augen verliert. Und jeder zu Hause arbeitet in einer gewissen Vereinzelung und man geht auch nicht mehr zur Betriebsversammlung, weil da im Zweifel man einen extra Weg hat und wieder zurück und so fort. Also es wird gewissermaßen die Belegschaft atomisiert. Und deshalb wäre ich gesellschaftspolitisch eigentlich nur dafür, ein oder zwei Tage in der Woche Homeoffice zu machen. Von Sonderfällen wie Schwerbehinderten, die mobilitätsbeschränkt sind und so weiter abgesehen. Aber ich wäre dafür, ein bis zwei Tage in der Woche Homeoffice zu machen. Ja, das kann sinnvoll sein, meinetwegen auch drei. Aber nicht, dass jemand nur noch zu Hause arbeitet.
Ja, da sitzen Sie sich, glaube ich, ganz nah, Herr Professor Rose, ja. Herr Professor Däubler. Ne?
Also wenn das betrieblich geht, ist das alles kein Problem. In der Tat, die Anbindung bei einem Dauer-Homeoffice-Arbeitsplatz ans Team, an die Arbeit, geht kaputt. Also es, wenn jemand drei Jahre im Homeoffice gearbeitet, wählt er keinen Betriebsrat mehr. Der ist weg vom Fenster, der macht sein Ding zu Hause und dann ist er durch. Also die Anbindung und die Teambildung geht in der Tat nur, wenn ich mich abwechsle, indem ich betrieblich interne und betrieblich externe Zeiten zu Hause habe. Aber dann, wenn das, ich sag mal, auf einer beiderseitigen Freiwilligkeit beruht, ist das ein sehr, sehr sinnvolles System.
Du hast gesagt, als du in London warst, in der Zeit, wo du bei der Bank warst, wo deine eine Hälfte quasi bei der Bank war und die andere Hälfte feiern war. Und ich habe auch irgendwo anders mal gesehen, du hast 12-Stunden-Tage, glaube ich, auch gehabt in der Bank. Also die haben wirklich auch viel von dir verlangt. Wenn du jetzt mal überlegst, wenn du ein bisschen mehr Freiheit bei der Bank gehabt hättest, hättest du kürzer arbeiten können, hättest vielleicht ein bisschen kreativer arbeiten können, jetzt mehr Raum für Selbstverwirklichung im Job gehabt und hättest dann eben noch quasi recht entspannt feiern können, ohne todmüde am Ende der Woche zu sein, weil du dich so aufgeteilt hast. Wäre dann bei der Bank oder ein anderer Fulltime-Job vielleicht doch möglich gewesen?
Das ist eine total gute Frage, weil ich habe leider die drei wirklich schlimmsten oder die schlechtesten Beispiele gehabt, nämlich Investmentbanking, Werbeagentur und Startup. Ja, das waren London noch mal schlimmer als Berlin, aber auch da egal. Aber in allen, es war mir völlig normal, also sagen wir es so, es ist noch vor wenigen Jahren, dass mir Freunde erzählt haben, sie kriegen Überstunden bezahlt und haben einen 8-Stunden-Tag und können Überstunden abfeiern. Da war ich echt so, was? Echt jetzt? Stimmt das wirklich? Gibt's das? Echt? Also ich war total überrascht, weil ich allein durch die Uni natürlich schon wird man vorbereitet auf dieses Berufsleben. Da geht keiner davon aus, dass er einfach irgendwie so nach 8 Stunden nach Hause geht. Ne? Und wie gesagt, das war für mich so normal, dass man für einen Job, dass immer ganz viel an einen verlangt wird oder von einem verlangt wird und man da nichts einlösen kann. Und daher kann ich das gar nicht so sagen. Das ist total krass. Ich glaube, ich überlege mir selber, dass ich das total, ich glaube, ich müsste das auch erstmal lernen, zu sagen, irgendwie, ich kann nach einer gewissen Zeit von Stunden nach Hause gehen. Ich darf das. So, das ist total, es ist ein lebenslanges, eine lebenslange Konditionierung, auch natürlich gefördert durch die Umfelder, die ich gesucht habe. Das ist immer so, du musst immer das Äußerste geben. Du musst immer so weit arbeiten, bis mindestens bis der Chef geht oder so. Ne? Ja. Also das ist schwer. Ich kann das nicht sagen, weil ich da noch nie das erlebt habe, ist mir noch nie so ein Job untergekommen, wo man Vollzeit und dann eine gewisse Art, also Vollzeit glaube ich, aber trotzdem wäre für mich persönlich schwer. Aber ich habe auch viele Freunde, die diverse 66% Jobs oder was auch immer irgendwie so haben. Also ich sehe in meinem Umfeld, dass da auch sehr viel Flexibilität schon herrscht.
Kommen wir nochmal auf dieses tolle Schlagwort agile Arbeit. Das ist ja auch was sehr, sehr modern klingt. Ich habe ganz unterschiedliche Definitionen gefunden, aber was in allen drinsteckt, ist schnell angepasst, flexibel, dynamisch, vernetzt, auf Vertrauen basierend und selbst organisiert. So soll gearbeitet werden. Was ist Ihr Empfinden, Herr Professor Däubler? Macht das
Unternehmen und die Arbeit im Unternehmen für Arbeitnehmer attraktiver?
Also das kommt sehr drauf an. Wenn ich das höre, diese Aufzählung von Attributen, dann denke ich eigentlich an die Art und Weise, wie wir zum Beispiel einen Kommentar schreiben. Zum Betriebsverfassungsgesetz oder zum Tarifvertragsgesetz. Das ist genau die gleiche Arbeitsform. Das heißt, man kennt sich irgendwie. Man weiß, der Kollege oder jener Kollege könnte für so ein Gemeinschaftsprojekt in Betracht kommen. Ja, und dann trifft man sich mal, wenn man es mit dem Verlag ein bisschen abgesprochen hat. Und wir haben uns mal bei einem Projekt Handkommentar Arbeitsrecht, ungefähr 40 Leute haben sich getroffen, 4 Herausgeber plus 40 Autoren. Und der Verlag hat es also im Wesentlichen moderiert und es war genau so, wie Sie es hier beschreiben. Das heißt, man hat, jeder hat seinen bestimmten Anteil. Es gibt Herausgeber, die gucken, ob es reinpasst von der Art und Weise, wie jemand schreibt und ob die Literatur und Rechtsprechung ausreichend berücksichtigt ist. Das ist klar, aber man hat es also und man ist agil. Wenn man es genau macht, es überprüft niemand. Das kann man am Wochenende machen oder wann auch immer. Man hat nur irgendeinen Zeitpunkt, in einem halben Jahr sollte man mit seinen 40 Seiten für die Kommentierung fertig sein.
Also Sie haben im Prinzip positive Erfahrungen damit gemacht.
Ich habe selber in meinem Bereich positive Erfahrungen damit gemacht, wobei das aber natürlich alles Leute sind, bei denen, sagen wir mal, ein Versagen bei einer solchen Tätigkeit keine existenziellen Konsequenzen hat. Ja, das sind alle so Lebenszeitbeamte wie ich. Ja, und denen kann nichts passieren, wenn sie nichts machen. Während wenn ich dieses als Arbeitnehmer, wenn mir es da passiert und ich schaffe es nicht, in einem halben Jahr die 50 Seiten abzuliefern, ja, dann könnte das natürlich schmerzliche Konsequenzen haben. Und das macht einen Unterschied. Von daher kann ich das, was ich hier unter freischaffenden Künstlern beschreibe, nicht einfach übertragen in die Welt der abhängig Beschäftigten. Das ist ein Riesenunterschied. Übrigens auch sonst, auch was die Dauer der Arbeitszeit angeht, ist ein riesiger Unterschied, ob Sie selbstständig sind und selber bestimmen können oder ob da irgendeiner sitzt, der Sie immer wieder kritisiert und das sollte man so machen, das sollte man so machen, dann ist die Arbeit viel belastender, als wenn Sie selber bestimmen und im Prinzip niemand kommen kann, der Ihnen also in die Suppe spuckt.
Naja, absolut, klar. Was ist Ihre Erfahrung? Wie funktioniert das im Unternehmen, das agile Arbeiten?
Also agil ist so ein bisschen die Fortsetzung von Lean. Lean heißt ja, wir haben unendlich viele Strukturen, die unendlich viel Zeit fressen, bis unten die Schraube festgedreht wird. Dann haben wir angefangen, die Strukturen rauszuschneiden und die Strukturen zu verkürzen. Jetzt kommt agil dazu. Agil heißt, der Arbeitnehmer sieht, dass die Schraube locker ist und zieht sie fest. Ohne, dass oben einer sagt, mach die Schraube fest.
Ist doch super.
Sondern das ist ganz prima. Völlige Unterstützung, wie Herr Däubler schon sagte. Das ist eine gute Sache. Der Arbeitnehmer ist zufrieden, kann auf sein produktives Ergebnis blicken, sagt, das habe ich eigenverantwortlich geschaffen, ohne dass mir das einer anweisen musste. Also das agile Arbeiten ist auch für den, oder gerade für den Mitarbeiter von Vorteil und für das Unternehmen von Vorteil, weil Strukturen abgebaut werden können.
Ja, ich kann mir das auch für Unternehmen gut vorstellen, weil ich also mitkriege durch Verwandte, wie bürokratisch zum Teil Großunternehmen aufgebaut sind. Ja, also bis man da zu einer Entscheidung kommt, mein Gott, schrecklich.
Das kann ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch
durchaus.
Also das haben wir schon immer so gemacht und das machen
genau.
wir auch weiter so.
Machen wir immer so weiter und da ist natürlich so ein Element, es kann jeder mal zugreifen und so weiter. Ja? Ist die Schraube festziehen, ist da eine Bereicherung.
Könnte also tatsächlich ein Argument sein, auch im Werben um Fachkräftemangel.
Ja,
sicher. Fachkräfte. Ich würde gerne noch mal auf die Form der Zusammenarbeit schauen. Also das wurde ja jetzt immer mal wieder angesprochen. Was erwarten Sie denn? Also der Arbeitnehmer, der von der Ausbildung bis zur Rente in einem Unternehmen arbeitet, der wird aussterben. Was kommt denn jetzt danach? Wie sieht's aus?
Also mit der Zukunft ist ja immer so, Prognosen sind unsicher, besonders wenn sie auf die Zukunft beziehen. Das kann man nicht so genau sagen. Ich würde mal glauben, das hängt sehr stark von der Branche ab. Mhm. Es wird Branchen geben, wo man einen ungeheuren Wandel hat und es gibt andere geben, wo es wird andere geben, wo es diesen Wandel nicht so gibt. Sie können gegebenenfalls bei der gleichen Firma ein ganzes Leben verbringen, auch in Zukunft. Wird eher die Ausnahme sein, einverstanden. Aber es wird auch solche Fälle geben. Und es wird Menschen geben, die öfters mal ihren Arbeitsplatz wechseln. Es wird auch Menschen geben, die mal in die Selbstständigkeit gehen und dann aus der Selbstständigkeit wieder zurück oder auch nicht zurück in die abhängige Beschäftigung. Das ist ein großes sozialversicherungsrechtliches Thema.
Ja, absolut.
Das ist klar. Also genau kann man das nicht sagen, weil man nicht weiß, wie die künftige Unternehmensorganisation aussieht und ob sich also Unternehmen sehr schnell neu bilden und dann wieder auflösen oder was auch immer. Es gab ja mal so die Theorie vom virtuellen Unternehmen, ja, das eigentlich nur für ein Projekt gebildet wird und wenn das Projekt fertig ist, dann löst sich's wieder auf. Das ist mal geschrieben worden vor 20 Jahren. In den letzten 20 Jahren ist mir kein solches virtuelles Unternehmen begegnet. Also da ist auch ein bisschen Futurismus dabei.
Es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, bis 2020 wird 40% aller Arbeit, die es gibt, Projektarbeit sein. Das wäre was, Herr Dr. Rose, was wahrscheinlich aus Ihrer Sicht beziehungsweise aus Arbeitgebersicht was Gutes wäre.
Ja, wenn ich da an einen Vortrag von einem leitenden Mitarbeiter von Mercedes denken darf, der hat gesagt, so die Beziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer in der Weisungsabhängigkeit, die löst sich auf, sondern es werden agile Trupps zusammengestellt, die auch unternehmensübergreifend mit Mitarbeitern besetzt werden, die dann einfach orientiert am Ergebnis Fachkräfte bündeln und dann aus verschiedenen Unternehmen zusammengesetzte Trupps dann diese Ergebnisse herleiten werden. Und dann kann es also sein, dass ich mal durch ein BMW-gesteuertes Projekt eingesetzt werde, mal eins durch Porsche oder will jetzt gar keine Werbung machen. Aber so diese klassische, ich arbeite für meinen Arbeitgeber-Beziehung, die wird beim agilen Arbeiten vielleicht ein Stück weit zerbrechen.
Das ist ja die Frage, was das Ganze für das Arbeitszeitgesetz heißt. Also ich meine, das ist ja heute schon so, Sie haben es ja auch gesagt, nichts wird so, gegen kein Gesetz wird so oft verstoßen wie gegen das Arbeitszeitgesetz. Und es würde ja streng genommen auch jeden Investmentbanker, jeden Unternehmensberater die Arbeit im Prinzip unmöglich machen und im Prinzip ja auch deine Arbeit. Ne? Also ich meine, wie viele Stunden kommen da zusammen am Wochenende am Stück?
Naja, es geht eigentlich. Also das Auflegen an sich ist ja vielleicht so zwischen, in der Regel zwischen 2 und 5 Stunden.
Aber es geht dann erst um 2 Uhr.
Genau, ja. Es geht dann, weiß ich nicht, manchmal um 2 oder um 4 oder manchmal auch um 6 los. Wenn man seine Arbeit liebt, bleibt man natürlich noch länger im Club, aber das ist ja dann keine Arbeitszeit.
Ja, wünschst du dir manchmal angenehmere, also denselben Job, dieselbe Erfüllung, aber angenehmere Arbeitszeiten?
Ach, das ist schwer. Nee, das ist, da ist dem Bund eine gewisse Magie inne, dass diese Stunden und die Dunkelheit des Clubs oder das ist was Besonderes, also andere Bedingungen würden es dann wieder anders machen. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Natürlich ist die Frage, oder ich werde oft gefragt, wie lange willst du das noch machen, ne? Und so, weil ich glaube, das Bild vom DJ, in der Regel denkt man eher, das ist sowas, was man in jungen Jahren macht. Also erstmal stimmt das nicht so ganz. Also ich habe viele Kollegen, gerade in Berlin, die auch deutlich älter sind, die auch noch über 40, über 50 sind. Also von daher, also von dem Alter her ist es kein Problem. Also von der Akzeptanz. Die Frage ist, ob man irgendwann andere Prioritäten hat im Leben, ne? Und dann irgendwie vielleicht eine andere Lebensgestaltung möchte. Aber das wird man sehen. Aber wie gesagt, wie Sie ja auch schon sagten, das ist ein völliger Unterschied, ob ich selbst entscheide, diese Stunden absolut zu arbeiten oder ob es mir gesagt werden würde.
Ja, es ist ja so, das Arbeitszeitgesetz gilt ja gar nicht für Selbstständige.
Nee, ich weiß.
Sondern, willst du nochmal betonen, also als Selbstständiger kann man arbeiten, solange man will. Ja, das gilt für Arbeitnehmer. Wenn man nicht will, dass die Abhängigkeit dazu führt, dass man in einer gesundheitsschädlichen Art und Weise arbeitet. Und unser Arbeitszeitgesetz ist im Prinzip ja schon der Flexibilität gegenüber sehr offen. Die symbolische Größe des 8-Stunden-Tags gilt ja nicht für den einzelnen konkreten Tag, sondern ist eine Durchschnittsgröße. Ja,
aber trotzdem wünscht sich ja Professor Rose noch mehr Flexibilität.
Ja, aber ich finde, es ist ein heute schon außerordentlich flexibles Gesetz. Und wenn man es weiter flexibilisiert, dann ist nur die Gefahr noch größer, dass die Arbeitszeiten sich in astronomische Höhen entwickeln. Und ich finde, die Diskussion ist ein Stück weit falsch, weil man sehr viel mehr auf die Menge der Arbeit achten sollte, die der Einzelne zu bewältigen hat. Und wenn die Menge stimmt, wenn die Menge so ist, dass man sie in 40 Stunden ohne weiteres erledigen kann, wäre ich für jede Form der Flexibilisierung offen. Das ist jetzt nicht eine gewerkschaftliche Position, das ist meine persönliche Auffassung, aber wenn man die Arbeitsmenge wirklich auf das auskömmliche Maß von 40 Stunden reduziert, wo ein Mensch, der sich ordentlich anstrengt, das hinkriegt, ja, dann habe ich nichts dagegen, wenn man abends noch arbeitet oder am Sonntag oder wie auch immer. Nur, heute haben wir halt die Situation, die Leute arbeiten dann im Betrieb ihre 35 bis 40 Stunden, manchmal auch mehr, und dann kommt noch so und so viel dazu. Und wenn wir jetzt das Arbeitszeitgesetz flexibilisieren, noch weiter flexibilisieren, dann kommt halt gegebenenfalls noch mehr dazu. Ja? Mhm. Und da wäre ich also sehr skeptisch.
Zumal ja insgesamt, also so ist zumindest mein Empfinden, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, immer mehr Aufgaben in den normalen Tag kommen. Ja, sei es nur, Twitter doch mal nebenbei noch ein bisschen. Ja, ist ja ganz wichtig für Medienunternehmen zum Beispiel, dass sehr, sehr viel getwittert wird. Macht sich ja aber im Prinzip eigentlich auch nicht von alleine. Meine Erfahrung ist zumindest, dass die Aufgaben wachsen in derselben Zeit, in derselben zur Verfügung stehenden Arbeitszeit. Aber Herr Professor Rose, Sie versprechen sich relativ viel. Sie haben gesagt, Selbstverwirklichung könnte man dann mehr in den Vordergrund stellen, wenn man das Arbeitszeitgesetz an bestimmten Stellen aufweichen würde. Wie sollte denn das aussehen, diese größere Flexibilität?
Ich habe ja vorhin versucht anzudeuten, dass ich das Arbeitszeitgesetz halt nicht durch die Bank für alle Berufe als ein Gesetz anwendbar sehen möchte, sondern dass ich mir von Beruf zu Beruf unterschiedlich Flexibilität wünsche. Es gibt mit Sicherheit Bereiche, da stimme ich Herrn Professor Däubler zu, wo man die Arbeitnehmer wirklich, weil die Arbeit belastend ist, in den Grenzen, die jetzt existieren, halten muss. Aber gerade in den modernen, kreativen Berufen, da kann einer auch mal 10, 11, 12 Stunden arbeiten, wenn er dann sagt, dann mache ich Montag gar nichts. Also ich glaube, dass die Flexibilität wirklich berufsbezogen hingebogen werden muss. Das gibt mit Sicherheit frei kreative Ideen. Der Kreative, der kann arbeiten, wo er will und wann er will. Und dem Unternehmer ist egal, wo die Kreativität gebacken wird. Der sagt einfach nur, wie sagt Helmut Kohl, was hinten rauskommt, ist spannend. Und wenn der in der Frist, die er zur Verfügung gestellt hat, sein Ergebnis liefert, ist dem Unternehmer das egal. Und wenn dann die Belastung durch ein sonntägliches, ich schreibe eine E-Mail im Biergarten, nicht wirklich hoch ist, ja, so what? Natürlich muss Sonntag nicht irgendeiner mit einer schweren Maschine bei 180 Grad am Hochofen stehen. Das ist eine ganz andere Baustelle. Aber die modernen Berufe, wo man flexibel arbeiten kann, wo man im Biergarten sitzen, in der Eisdiele sitzen, da kann doch die Flexibilität.
Aber wird das nicht heute sowieso schon gemacht einfach?
Ja, aber es ist ja nicht zulässig. Die Frage ist doch, ist das dann so eine Ruhezeitunterbrechung? Wir müssen ja zwischen zwei Schichten 11 Stunden haben. Und wenn er dann in so einem Biergarten eine E-Mail macht, dann stellt sich immer die Frage, muss jetzt wieder eine neue 11 Stunden Ruhe gemacht werden?
Ja, aber wer zeigt das an und wer klagt das ein, ist ja so ein bisschen
ja,
die Frage.
Wo kein
es wird
Kläger,
ja kaum
ein
Arbeitgeber kommen und sagen, ich war jetzt im Biergarten und habe ja, eine E-Mail geschrieben,
eigentlich.
Jetzt möchte ich noch mal 11 Stunden.
Wir haben ja den EuGH gehört, wir müssen das alles aufzeichnen jetzt.
So, da habe ich jetzt das eine und das andere gehört. Da können Sie mich ja mal, sind ja beide Arbeitsrechtler, mich mal aufklären. Die einen sagen, ach, das ist kein großer Unterschied, weil man hat ja sowieso schon die Überstunden dokumentiert, also ändert sich nicht viel. Andere sagen, oh ja, große Revolution. Endlich wird die Arbeitszeit ordentlich erfasst.
Ich neige eher zu Letzterem, weil es viele Teile der Arbeitszeit gibt, die faktisch nicht erfasst werden. Also ich habe heute im Vortrag ja so ein bisschen auch darauf verwiesen, dass man die Arbeit, die jemand im Zug macht oder am Sonntag, wo er E-Mails checkt und ähnliches mehr, dass man die normalerweise nicht ins Zeiterfassungssystem eingibt. Das heißt, da werden sehr viele unentgeltliche Überstunden geleistet. Und wenn man die EuGH-Entscheidung ernst nimmt, müsste man natürlich auch diese Dinge alle jeweils erfassen. Ob man das effektiv tut, da habe ich so meine Zweifel. Aber es ist eine Pflicht nach EuGH, sowas zu tun. Dass es so eine Pflicht geworden ist, dass wir diese Entscheidung gekriegt haben, hängt ein bisschen damit zusammen, dass der EuGH meines Erachtens erkannt hat, dass Europa auch für den einzelnen Menschen nützlich sein muss. Erkennbar, dass da was Gutes herkommt. Ja, okay. Und deshalb geben die sich Mühe, im Datenschutz zum Beispiel, das ist ganz eindeutig, aber auch hier im Arbeitsrecht mittlerweile, geben sie sich Mühe, jetzt nicht eine neoliberale Position einzunehmen, was sie früher gemacht haben, sondern Pflöcke zu setzen, auch im Urlaubsrecht, ja, wo der einzelne Arbeitnehmer sagen kann, also ohne den EuGH hätte ich jetzt diesen Vorteil nicht gekriegt. Dahinter steckt so ein bisschen die Politik. Europa ist in der Krise und wir tun das Unsere dazu, um diese Krise zu bewältigen.
Attraktiver zu machen, ja?
Und das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn man sagen kann, also diese Arbeitszeit muss jeweils erfasst werden. Es ist eine Frage, muss der Gesetzgeber das noch klären oder kann man das Arbeitszeitgesetz europarechtskonform auslegen? Könnten Sanktionen verhängt werden, wenn es nun nicht eingehalten wird? Das sind alles noch Folgefragen, die man noch nicht so recht weiß.
Und freuen Sie sich eher auf diese Erfassung oder
ja, also man muss ja grundsätzlich davon ausgehen, dass die europarechtliche Richtlinie diese Arbeitszeiterfassung so nicht vorsieht, ob der EuGH damit nicht übers Ziel hinausgeschossen ist mit der Rechtsprechung. Das könnte man das Verfassungsgericht mal fragen. Aber das ist ja gar nicht die Baustelle hier im Kreis, sondern die Baustelle hier im Kreis ist ja die Frage, wie gehe ich mit der Entscheidung um? Also ich glaube nicht, dass der deutsche Gesetzgeber mit der Norm einfach so weitermachen kann. Er wird das Arbeitszeitgesetz anpassen müssen, weil da steht ausdrücklich drin, über nur Mehrarbeit ist zu erfassen. Das erfasst schlicht nicht die ganze Arbeitszeit. Aber auch das gibt es in ganz vielen Betrieben schon. Beim Opel wird die Arbeitszeit erfasst. Leute, die taktgebunden arbeiten, kommen um 8 und gehen um 16 Uhr, da brauche ich keine Zeiterfassung mehr. Sondern die Zeiterfassung trifft wieder nur die flexibel arbeitenden Menschen. Und die, ich sag mal ganz platt, wenn so flexibel arbeitende Menschen in der Teeküche stehen, sich über das Eintracht Frankfurt-Spiel unterhalten, sie müssten das ja auch abziehen.
Das fördert aber den Teamgeist.
Tut ja auch keiner. Und deswegen ist es völlig kleinkariert zu sagen, der Arbeitgeber muss jetzt den Controlletti spielen und muss alles aufzeichnen. Und jetzt sagen ja die meisten zum Glück schon, was wohl denn dann der EuGH hat ja gesagt, das muss dann spezifisch vom Landesrecht umgesetzt werden. Dass man das dann wirklich sauber auf die Arbeitnehmer auch delegieren wird können dürfen, das ist wichtig für uns. Dass man den Arbeitnehmer verpflichten kann, zu sagen, du nimmst einen Stift und einen Zettel und schreibst halt auf. 9 Uhr bis 9.20 Uhr Diskussion über das Fußballspiel, Freizeit. Und dann so den ganzen Tag durch. Ich habe das früher als Anwalt mal gemacht. Ich habe Timesheets ausgefüllt. Ich musste meinen Tag in 15-Minuten-Schritte teilen.
Na, waren das die Werber nicht auch? Anni, machen das die Werber nicht auch? Also
um
das zuzuordnen, was man dem Kunden am Ende in Rechnung stellt?
Ja.
Okay, es ist schon weg.
Also die amerikanischen Anwälte machen das, die stellen alle 5 Minuten. Ja. Im 5-Minuten-Takt stellen die es in Rechnung.
Für die bessere Abrechnung. Okay, machen wir hier vielleicht nochmal einen Schnitt und kommen nochmal einmal kurz auf die Betriebsräte zu sprechen. Sie hatten ja schon mal so ein die Sprechstunde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei Bosch schon mal als Modell angedeutet. Weil es ist natürlich klar, wenn sich das alles ändert, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Teil der Belegschaft tatsächlich für Projekte kommt, wenn es Freiberufler sind, Crowdworking und so weiter haben wir angesprochen. Also wenn sich da Homeoffice, was sich vielleicht ausbaut und so, da ändert sich ja einiges. Es ist also nicht mehr so, dass man sich von Montag bis Freitag den ganzen Tag im Büro sieht. Wie können denn Betriebsräte ihre Position und ihr Gewicht sicherstellen in einem solchen Umfeld?
Ja, also man kann in so einem Fall natürlich sagen, Beginn und Ende der Arbeitszeit ist ein Mitbestimmungsthema. Und dieses System, also wo man letzten Endes gar keine fixierten Arbeitszeiten mehr hat, geht deshalb nur mit Zustimmung des Betriebsrats. Wir haben es ja heute schon bei der Vertrauensarbeitszeit. Da wird von sehr vielen Leuten gesagt, die Vertrauensarbeitszeit kann man vereinbaren, aber sie kann auch nicht etwa durch die Einigungsstelle auferlegt werden, sondern das ist eine freiwillige Vereinbarung des Betriebsrats mit der Arbeitgeberseite. Also wir sind damit einverstanden, dass die Leute ihre Arbeitszeit frei wählen. Sie müssen dann eben nur die Ziele erreichen, die man ihnen gesetzt hat. Das ist ja die Vertrauensarbeitszeit. Und da kann natürlich ein Betriebsrat vereinbaren, wir machen das mal für 3 Monate und dann sehen wir, was die Erfahrungen sind. Da kann man dann, wie bei Bosch, also so eine Art Beschwerdeverfahren einführen und kann dann sagen, gut, also hat es da irgendwelche Schwierigkeiten gegeben. Ja, und da kann man dann nachhaken und da kann man Verfahren vorsehen, wie man also gegebenenfalls Korrekturen vornimmt, wenn dieses System dazu führt, dass Menschen überfordert sind. Das geht schon. Also man muss sich da natürlich reinknien, man muss sich was einfallen lassen als Betriebsrat, man muss da ein Stück weit kreativ sein, aber dafür gibt es ja dann kreative Juristen, die das dann empfehlen. Und das kann man machen. Ja, und dann sehe ich da keinen Schwund der Bedeutung des Betriebsrats.
Und der Professor Rose, wie sehen Sie das? Ich meine, schon alleine weniger sozialversicherungspflichtige Vollbeschäftigte heißt ja auch schon weniger Einfluss, wenn jetzt ein großer Teil so Freelancer wird, wie bei uns beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Gut, klar, der Betriebsrat ist für den Teil der Belegschaft zuständig, der nach dem Betriebsverfassungsrecht Wahlvolk ist, das ist keine Frage. Aber im Ergebnis geht es gar nicht darum, Betriebsratsrechte zu schleifen oder abzubauen, sondern ich glaube, es ist vielleicht ein etwas anderes Grundverständnis notwendig. Der Betriebsrat ist von Haus aus eigentlich nicht da, zu kontrollieren, ob der Arbeitgeber alles richtig macht. Das scheint momentan die Hauptaufgabe zu sein, sondern der Betriebsrat sollte nach dem Gesetz zum Wohl von Betrieb und Arbeitnehmern vielleicht nach flexibleren, wie Professor Dorbel angedeutet, moderneren Formen des Guckens, ob die Arbeitnehmer vielleicht irgendwie in Nachteil geraten könnten, schauen und nicht immer nur sich auf den Arbeitgeber konzentrieren, sondern einfach zu gucken, läuft das, was im Betrieb laufen soll, läuft das vernünftig, werden Leute kaputt gemacht oder werden die Leute vernünftig behandelt und ob er das immer nur in bilateralen Controlling mit dem Arbeitgeber macht oder ob er da andere, modernere Formen vielleicht für generieren kann, da muss man mal drüber nachdenken.
Okay, dann würde ich jetzt gerne abschließend jeden von Ihnen mal bitten, gar nicht die Glaskugel zu bemühen, sondern sich was zu wünschen. Wenn Sie, fangen Sie vielleicht an, Herr Professor Rose, die Arbeitswelt von morgen wird auf jeden Fall...
Also mir als Berater mehr Spaß machen.
Okay.
Weil ich glaube, die Juristen leben ja auch ein Stück von der Veränderung. Wenn ich als Berater, als Coach immer das Gleiche nur coachen kann und beraten kann oder wenn Sie den ganzen Tag die gleiche Platte auflegen, wird es ja irgendwann total nudelig. Da haben wir ja keine Lust drauf. Wenn man dann mal einen Wandel erfährt, der auch rechtlich spannend zu begleiten ist aus der Wissenschaft von Professor Däubler und seinen ganzen Hochschullehrerkollegen, Kolleginnen und von uns, und vom DGB, wir müssen immer unseren Sozialpartner mit ins Boot holen. Wenn wir drei zusammen dann die Rechtsprechung noch sich, ich sag mal, tolle Sachen ausdeckt, der Politik, die da vielfach überfordert ist, gute Vorgaben geben, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich noch mit viel Spaß bis zu meinem Rentendasein 2027 weiterarbeite.
Also für Ihre Arbeitszufriedenheit ist eigentlich schon mal gesagt.
Wenn es noch spannende Herausforderungen gibt, wenn es monoton wird, dann würde ich, glaube ich, auch noch mal DJ werden.
Monoton wird es, glaube ich, nicht. So viel steht schon mal fest. Ja? Und Sie könnten sich ja da Tipps holen. Anni, wenn Sie vielleicht mal so 20 Jahre vorausschauen, vielleicht dann auch mal unter dem Aspekt, dass Sie eben nicht mehr bis morgens um 7 irgendwo auflegen wollen. Die Arbeitswelt der Zukunft, wie müsste die aussehen, damit Sie vielleicht wieder da einsteigen?
Ach so. Also das, was ich mache, gilt nicht als Arbeitswelt.
Also naja, es gilt schon. Wir gehen ja jetzt vor allen Dingen von Festangestellten, okay. Und nach Festangestellten. Also eine, okay, ich sehe es gar nicht. Ja.
Aber ja, es, nichts dagegen. Ich persönlich, ich wünsche mir, dass ich weiterhin erfolgreich nie mehr in meinem Leben ein Bewerbungsgespräch führen muss.
Oh, das ist ja auch was. Und eigentlich haben Sie ja schon Ihre, oder du, Entschuldigung, Arbeitswelt der Zukunft, deine persönliche Arbeitswelt der Zukunft gefunden.
Ich hoffe, dass es lange so weitergeht. Aber ich zum Beispiel gehe auch gar nicht davon aus, dass ich rechne nicht mit Rente. Ich glaube nicht daran, dass ich Rente bekomme. Ich habe vielleicht, ich würde 37 Euro bekommen bisher oder so, ich weiß es nicht. Aber ich gehe eben auch nicht davon aus, ich habe nicht dieses Konzept in meinem Kopf, ich arbeite bis dann und dann und dann und dann ist es vorbei, sondern ich sage immer gerne, auch um meinen Eltern das zu erklären, ich ziehe die Rente schon vor. Ich ziehe sie in mein jetziges Leben vor und habe jetzt mehr Freizeit, gehe aber wirklich hundertprozentig nicht davon aus, dass ich irgendwann wirklich aufhöre zu arbeiten, sondern werde dann immer irgendwie noch weiter was machen wollen.
Was ja auch schön ist. Das macht ja im Prinzip Professor Däubler auch. Und wenn Sie jetzt sagen, in 20 Jahren in der Arbeitswelt von morgen werden wir besonders schätzen?
Also wird besonders wichtig sein, dass man Existenzsicherheit hat und gleichzeitig eine Arbeitsorganisation, wo der Einzelne seine Kreativität einbringen kann. Das haben wir nötig. Ja, denn wir haben keine Einnahmen als Deutschland aus Öl oder aus irgendwelchen Bodenschätzen. Wir leben von dem Einfallsreichtum unserer arbeitenden Bevölkerung. Und da müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die auch die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Und das wünsche ich mir. Ja? Und das kann man als abhängig Beschäftigter machen, wenn man ein gewisses Maß an Existenzsicherheit hat. Das geht auch als Selbstständiger. Ja, aber die Existenzsicherheit ist für mich immer die Voraussetzung dafür, dass man dann auch kreativ sein kann und sich neue Dinge einfallen lässt. Und das wäre schön, wenn das in 20 Jahren, da wäre ich dann 100, ja, wenn das in 20 Jahren also möglich wäre.
Mehr Raum für Kreativität ist das perfekte Schlusswort. Ja? Ganz, okay. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Däubler. Anni, und viel Spaß heute Abend. Ja? Danke. Mit dem Berichten lassen. Sie, ja, alle, wie wild Sie alle das Tanzbein schwingen werden. Herzlichen Dank, Herr Professor Rose, für dieses Gespräch, für diesen Podcast zur Arbeitswelt der Zukunft. Dankeschön an Sie auch.